Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine Predigt vorbereitet habe und dann morgens hier sitze zum Anfang des Gottesdienstes, man hört irgendwie anders hin. Und ich bin heute Morgen wieder richtig reich beschenkt worden mit dem, was schon gesagt wurde in der ersten halben Stunde. Also ich bin jetzt der Glückliche und der Fröhliche. Und jetzt will ich versuchen, euch an meiner Freude irgendwie teilhaben zu lassen. Es sind heute Morgen schon so viele Stichworte gefallen. Die haben auch mit dem zu tun, was Gott mir in der Predigt so aufs Herz gelegt hat. Der Ossi sprach von dem, in dem Psalm, den er da sagt, erforsche mich, mein Herz, wie ich es meine. Ich weiß nicht, ob wir das so wirklich wollen. Ob wir wirklich wissen wollen, was in unserem Herzen so alles drin ist. Kommen wir vielleicht noch drauf nachher. Oder in einem Lied haben wir von der Quelle gesungen. Auch das ist ein Stichwort, über das ich nachher noch etwas sagen werde. Oder wir haben viel vom Licht gesprochen oder gesungen. Ja, am letzten Sonntag hörten wir hier eine Predigt mit dem Thema das neue Denken. Oder vielleicht genauer gesagt, ging um unser neues Sein. Wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir in das Reich Gottes hineingeboren werden, dann haben wir einen anderen Status. Dann haben wir ein neues Sein und eigentlich auch ein neues Denken. Ob uns das immer so bewusst ist, ist eine andere Frage. Viele Menschen denken ja, Hauptsache errettet. Ja, das ist wichtig, das ist gut. Aber das ist nicht alles. Wenn Gott sich damit zufrieden gegeben hätte, uns zu erretten, dann wäre es auch am besten, er würde uns nach der Bekehrung gleich in den Himmel holen, damit wir nicht mehr so viel Unsinn anstellen hier. Habe ich schon manchmal gedacht. Nein, Gott hat sich da was bei gedacht, dass er uns als die Neugeborenen, als die Bürger seines Reiches auf dieser Erde lässt. Und er hat auch in seinem hohenpriesterlichen Gebet das ausdrücklich so ausgedrückt. Ich bitte nicht darum, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie in der Welt bewahrst. Wir sollen in der Welt Licht sein, Licht und Salz. Wir sollen die Finsternis, von der wir umgeben sind, besiegen mit unserer Gegenwart. Ich bin auf einen Bibelvers gekommen, oder kein Vers, das ist mehr als ein Vers, aus dem ersten Johannesbrief, an dem ich meine Gedanken entfalten möchte. Ich habe mich heute Morgen spontan entschieden, etwas mehr zu lesen, als ich eigentlich vorhatte, weil ich bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes, wenn wir das hören, wie es geschrieben steht, eigentlich am meisten bewirkt. Und ich lese jetzt aus 1. Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 10. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir aber im Lichte wandeln, hat das Folgen, hat das Konsequenzen, hat das Auswirkungen, nicht nur in unserem Leben, sondern auch um uns herum. Und ich möchte so ein paar ganz praktische Schritte heute Morgen mit euch beleuchten oder gehen, die mit diesem neuen Sein, mit unserer neuen Stellung, mit unserer neuen Position etwas zu tun haben. Das hat Auswirkungen, sagte ich. Der Vers 4 fängt schon gleich damit an. Damit eure Freude vollkommen sei. Eure Freude vollkommen sei. Ich weiß nicht, wie vollkommen eure Freude ist. Wie viel Luft nach oben da noch ist. Hat jemand diese vollkommene Freude? Das heißt, immer und alle Zeit und vollkommen heißt also, es ist nicht mehr verbesserungsfähig. Es ist wirklich eine ganz runde Sache. So sporadisch, ansatzweise, kann sich ja mal jeder sagen, ja, ich habe mich gefreut über, weiß ich, das Handy, das Auto oder welche Dinge auch immer. Oder vielleicht auch über mein neues Sein. Hoffentlich. Aber ich weiß nicht, gibt es außer mir noch Leute unter uns hier, die sagen, ich möchte mehr von dieser vollkommenen Freude haben. Ich habe ein Verlangen, eine Sehnsucht danach. Ich meine, ich habe mich ja persönlich schon am letzten Sonntag bei der Begrüßung und auch vor, was war es, 4, 5 Wochen, als ich gepredigt habe, dazu bekannt, dass diese Freude bei mir nicht mehr diese Qualität hat, die ich mal kennengelernt habe. Und jetzt kann man ja sagen, na gut, ist es halt so. Man findet sich damit ab. Man wird ja älter. Die Umgebung, die Umwelt, die Zeit hat sich geändert. Man muss vielleicht die Ansprüche ein bisschen runterfahren. Es ist halt nicht mehr so, wie es früher war. Nein, unser Gott ist derselbe. Und wenn der Johannes sagt, ich schreibe euch hier etwas, damit eure Freude vollkommen wird, dann will ich das ernst nehmen. Und dann will ich dem nachjagen. Und wer sich dem anschließen möchte, den lade ich ein, diesen Text vom Johannes nochmal richtig zu studieren. Er fängt ja gleich in den Verse 1 bis 3 an, so praktisch wie von aus dem Nichts heraus begründet er eigentlich, wo seine Quelle, seine Freude ist. Nämlich in der Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Ich sage mal einfach, das ist für ihn sowas wie eine Quelle gewesen. Eine Quelle, aus der diese Freude hervorsprudelt. Ich benutze einfach dieses Bild von der Quelle als Metapher nochmal, weil es ist so etwas Ursprüngliches. Wenn wir an Quelle denken, dann wissen wir, da kommt etwas aus dem Nichts oder aus der Erde, aus der Tiefe und es entwickelt sich und es sprudelt. Ja, es gibt ja verschiedene Quellen. Es gibt ja nicht nur Wasserquellen, es gibt auch Ölquellen, es gibt Lichtquellen, Quelle der Freude, Quelle der Kraft, Quelle der Weisheit, der Gesundheit, des Geldes. Das wünschen wir uns vielleicht als erstes, so eine Geldquelle irgendwoher, die nie vergeht, nie versiegt. Das wäre doch schön. Ja, wir haben so Vorstellungen mit Quelle. Aber vielleicht auch an der Stelle gleich, gibt es auch negative Quellen. So ein Vulkan zum Beispiel, aus dem so etwas explosionsartig herausströmt. Lava, feuriges Lava, das alles vernichtet. Giftige Gase. Und dann könnte ich eine ganze Reihe Quellen aufführen. Aber ich komme nochmal auf die Quelle, die der Ossi erwähnt hat, unser Herz. Denkt ihr daran, dass unser Herz eine böse Quelle ist? Hat doch kaum einer auf dem Schirm. Aber wenn der Herr Jesus das in Matthäus 15, 9 sagt, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, und im Griechischen sind die alle im Plural, in der Mehrzahl erwähnt, also nicht nur einmal im Leben, ganz viele davon, falsche Zeugnisse, Lästerungen und so weiter, das kommt normalerweise aus unserem Herzen heraus, eine böse Quelle. Wie wichtig ist es dann zu beten, Herr, erforsche mich. Zeige mir, was in mir ist. In diesem Spannungsfeld sind diese Ausführungen vom Johannes jetzt mal zu verstehen. Es geht um Licht und es geht um Finsternis. Und darum, an welchen Quellen sitzen wir? Wo ernähren wir uns? Wo sättigen wir uns? Bleiben wir mal kurz bei den guten Quellen. Wann beginnt eine Quelle für mich an Bedeutung? Nehmen wir mal an, eine Wasserquelle ist für uns in unseren Breiten vielleicht nicht so im Blickfeld. Wir holen das Wasser aus 70 Meter Tiefe oder tiefer, pumpen es hoch. Wir haben reichlich, wir machen uns überhaupt keinen Gedanken über Quellwasser. Aber vielleicht machen wir mal einen ganz kleinen Ausflug. Stellt euch vor, ihr habt an einer Safari euch irgendwo angemeldet und seid bei, weiß ich, 45 Grad brütender Sonne unterwegs. Kein Schatten, nur der kleine Hut. Und das mitgebrachte Wasser schon verbraucht. Und weit und breit nichts zu sehen. Und die Zunge klebt am Gaumen fest. Und ihr merkt, wenn jetzt nicht bald was passiert, dann verdurst ich hier. Und plötzlich kommt ihr an eine Oase und da ist frisches Quellwasser und ihr seid mit einmal wieder glücklich und zufrieden. Diese Quelle, die war schon immer da. Aber in dem Moment, wo ihr an diese Quelle herankommt, in dem Moment, wo ihr in dieser brenzligen Situation seid, hat dieses Wasser eine ganz andere Bedeutung für uns. Merkt ihr, wie man das auch übertragen kann auf unsere Alltagssituationen? Die einzige Bedingung: ich muss an die Quelle herantreten. Ich muss mich bedienen. Dann kann ich dieses frische Wasser, lebensspendende Wasser, genießen und dann hat das für mich eine Bedeutung. Gucken wir mal zu der anderen, zu der nächsten Quelle. Licht. Licht steht ja auch für Wärme, für Wachstum, für Klarheit, für Wahrheit, für Ehrlichkeit, für Freundlichkeit und vieles mehr. Viele Menschen sagen, so wie heute, die Sonne scheint, dann geht's mir gleich viel besser. Ach, wie schön, wenn die Sonne scheint. Wir lieben das Licht. Wir sind ja auch Kinder des Lichts. Aber stimmt das wirklich? Lieben wir wirklich das Licht? Ja und nein. Schon das Licht, aber auch nicht zu viel davon. Wenn wir uns dann die Scheiben angucken, vorhin habe ich die Eingangsscheibe betrachtet, die habe ich am Freitagnachmittag geputzt, aber ich habe es offensichtlich nicht gut hingekriegt. Es war keine Sonne da. Man sieht die Streifen und die Dinge. Oder wenn die Sonne mich so richtig anstrahlt, meine Pickel, meine Falten, Fleck auf der Krawatte oder irgendwas, sind wir dann glücklich, wenn wirklich Licht, wenn es richtig hell ist? Nein. So ein bisschen, wenn wir es für angebracht halten, ein bisschen abdunkeln, ein bisschen Abstand. Jetzt sehen wir uns mal den Vers 5 an. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gott ist Licht pur. Und er lässt sich auch nicht abdunkeln. Ja, manche Menschen versuchen vielleicht mit etwas mehr Abstand die Sonnenstrahlen oder das helle Licht zu vermindern. Das geht vielleicht bei solchem Licht oder, ja. Aber wenn wir mal an richtiges helles Licht denken, die Sonne zum Beispiel, ich glaube, wir können noch viel weiter uns von ihr entfernen. Wenn wir uns den Strahlen aussetzen, die trifft uns in seiner ganzen Kraft und Helligkeit. Gott ist ein alles durchdringendes Licht. Man sagt so, ja, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Selbst das, glaube ich, stimmt bei Gott nicht. Oder wie soll man sonst Jakobus 1, Vers 17 verstehen? Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wenn Gott so ein Licht ist, kein Schatten, kein Abdunkeln. Ich weiß nicht, ob der Johannes schon die Kenntnisse, die physikalischen Kenntnisse über Licht hatte, über die wir heute verfügen. Aber es ist erstaunlich, diese Feststellung, die er trifft. Wir wissen heute, dass Licht eine elektromagnetische Strahlung ist, die nur in einem ganz begrenzten Bereich für uns sichtbar wird, in einem Wellenbereich für das Auge. Und je weiter oder je größer der Teil ist, da muss man mit technischen Hilfsmitteln erkennen, was alles dazugehört zu diesem Licht. Zum Beispiel nehmen wir mal die Röntgenstrahlen, die kennen wir, glaube ich, alle noch. So weit geht unsere physikalischen Kenntnisse. Und man sagte ja früher, ich gehe zum Durchleuchten. Ja, da wurde etwas sichtbar gemacht, was unter der Haut ist. Die Knochen zum Beispiel oder irgend sowas. Das konnte man dann auf dem Bild sehen. Die Röntgenstrahlen haben da eine Möglichkeit gegeben, uns das so sichtbar zu machen. Wir wissen also aber auch um die Wirkung oder Nebenwirkung, wie wir denken, von solchen Strahlen, von solchem Licht. Fangen wir auch mal ganz klein an. Wenn wir in einem ganz dunklen Raum sind und eine Kerze anzünden, dann ist dieser Raum schon verändert von dieser einen kleinen Kerze. Wenn wir dann den Halogenscheinwerfer anmachen, dann haben wir wesentlich mehr von diesem Licht. Und wie gesagt, Sonnenstrahlen, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen und die Strahlen, die bei der Kernspaltung, bei den Atomstrahlen entstehen. Wir haben alle wenigstens blasse Vorstellungen, was das alles für Auswirkungen hat. Und wenn wir jetzt sagen, Gott ist Licht, Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm, macht uns denn so ein Gedanke nicht Angst? Wenn wir an das ganze Spektrum des Lichtes denken, das ich jetzt versucht habe, mit Stichworten anzureißen, oder singen wir dann mit Terstegen, du durchdringest alles, lass dein zartes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Könnt ihr nachvollziehen, was der Terstegen da zum Ausdruck gebracht hat? Dieses Licht in seiner ganzen kompakten Kraft kann aber auch ganz zart und sanft sein, uns anschauen, uns anlächeln, uns Hilfe sein. Ja, ich denke, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Licht, vor Gott. Ich möchte das einfach mal vereinfacht menschlich versuchen auszudrücken. Gott ist Licht und alles, was nicht lichtbeständig ist, das schmilzt dahin. Ja, noch einmal so das grausige Szenario, denkt an Tschernobyl oder denkt an das Reaktor, den Reaktorunfall in Japan. So kann das Licht wirken. Aber jetzt kommt die zweite Seite dieser Auswirkung, wo ich sagte am Anfang, wenn wir im Licht wandeln, dann hat das Folgen jetzt im positiven Sinne. Also im ersten Teil ging es um diese vollkommene Freude als Ziel. Der Johannes sagt, das schreibe ich euch, damit ihr diese vollkommene Freude bekommt. So ein Ziel braucht ja jeder. Die Sportler haben auch Ziele, was sie erreichen wollen, und dem jagen sie nach. Und so wollen wir das mal verstehen, wenn wir diese Freude in der Vollkommenheit noch nicht haben, dass das mal das Ziel ist. Und dazu gehört es, ins Licht zu kommen, in die Gemeinschaft zu kommen. Ja, und da werden wir durchleuchtet. Es ist gefährlich, ja? Oder gibt es da einen Schutz, wie bei den Röntgenstrahlen, so mit Bleischürze oder Atombunker? Müssen wir an sowas denken? Nein. Es ist interessant, was der Johannes so unsere menschlichen Erklärungsversuche aufnimmt. Er sagt, es gibt Dinge, die kannst du nicht verstehen. Die sind für unseren Verstand einfach auch wohl zu klein. Die musst du glauben. Die musst du so im Glauben annehmen, weil sie von Gott gegeben sind als die Wahrheit. Er argumentiert dann in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Nicht was wir sagen ist entscheidend, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit wird an etwas anderem gemessen. Ein Mensch mit Sünde behaftet kann keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist die Wahrheit. Das betont er in Vers 6, in 8 und auch in 10. Und da können wir uns einreden oder einbilden oder auch proklamieren, was wir wollen. An dieser Wahrheit ändern wir nichts. Unser Reden, unser Denken kann uns nicht schützen vor dem Licht, sondern unser Handeln. Denkt an die Röntgenstrahlen, an das, was ich alles da eben aufgeführt habe. Es nützt nichts, wenn ich sage, ja, mir macht das nichts aus. Ich brauche keine Bleischürze, ich brauche den Schutz nicht. Mir passiert nichts. Ist doch eine dumme Haltung. Da muss ich handeln mit dem, was möglich ist. Johannes sagt, es ist kurz zu sagen, es gibt nur eine Sache, wo wir in dem Licht bestehen können. Ja, wir müssen uns dem Licht aussetzen, aber dann, Jesaja hat mal im Kapitel 6 gesagt, wehe mir, ich vergehe. Der hatte also auch eine Vorstellung, was das Licht oder was das mit ihm macht, bedeutet. Wie gesagt, die Antwort finden wir in Vers 7. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Es geht also nicht darum, dass die Sünde abgedeckt wird, dass wir irgendwie mit einer, bildlich gesprochen, Bleischürze geschützt werden vor dem Licht, sondern sie muss weg. Und sie geht weg, indem wir sie bekennen, indem wir sie aussprechen, indem wir uns an Jesus wenden, der für unsere Sünden gestorben ist, der das als Kreuz mitgenommen hat. Und wenn du sagst, ich habe keine Sünde, dann machst du dir selbst etwas vor, was nicht wahr ist. Du betrügst dich selbst. Das ist eine Lüge. Das müssen wir vielleicht mal so ganz knallhart hören. Solche Lügen, solchen Selbstbetrug kommt von dem Vater der Lüge, kommt nämlich aus der Quelle der Finsternis. Und das kann im Licht nicht bestehen. Der Vater der Lüge hat auch schon beim ersten Menschen, bei Eva und Adam, angefangen, diesen Versuch. Ach, das ist doch wohl nicht so, wie Gott das gesagt hat. Das, in deinem Fall wird das sicher ganz anders sein. Ja. Zu tun, als wäre nichts, das ist sehr gefährlich. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bedeutet das, ja, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Ich stehe zu dem und es tut mir leid. Ich habe falsch gehandelt. Nicht uns abwälzen auf, ja, das waren die Umstände oder das war der andere oder der hat ja zuerst. Nein. Wenn das Licht, wenn Gott in mein Herz hineingeleuchtet hat, wenn er es erforscht hat und mir bewusst geworden ist, da habe ich falsch gehandelt, falsch gesprochen, dann muss ich es bekennen, ausräumen, mir vergeben lassen. Dann werde ich dem Licht, vor dem Licht bestehen können. Menschen, deren Sünden vergeben sind, brauchen das Licht nicht zu fürchten. Sie werden es lieben, sie werden etwas widerspiegeln von dieser wunderbaren Lichtquelle, damit es in dieser Welt und auch dort, wo wir leben und wo wir hingestellt sind, heller wird und die Finsternis etwas weichen muss. Wie gesagt, eine Kerze kann schon die Finsternis eines ganzen Raumes verändern, aber so eine Kerze oder so ein Akku verbraucht sich. Und er muss immer wieder aufgeladen werden, damit er Energie, damit er etwas von dem Licht weitergeben kann. Zu den dunklen Quellen habe ich keine Zeit mehr und das ist auch gut so. Aber vielleicht ein kleines Beispiel, wo wir drüber nachdenken können. Ich habe zum Geburtstag unter anderem ein Buch geschenkt bekommen vom Daniel Zindel. Manche von euch kennen den, haben ihn auch schon persönlich gehört. Das neueste Büchlein heißt Hüttenzeit. Und da beschreibt er eine Situation, also das ist seine Hütte, Anführungsstrichen, das ist so ein Wochenendhaus in den Schweizer Bergen, irgendwo ganz abseits. Und da zieht er sich immer wieder hin zurück, um aufzutanken, um Stille zu haben. Und da lädt er auch seine Mitarbeiter zum Teil ein. Und das war so ein sonniger Tag, an dem er mit seinen Freunden und Mitarbeitern dort war. Und weil es so schön war, wollten sie den Tag draußen verbringen. Und es war auch schön. Aber die Wiesen um sie herum haben die Bauern an dem Tag gerade mit frischer Gülle besprengt. Und das fanden sie erst sehr unangenehm, aber man wollte draußen bleiben. Und man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Und am Schluss hat man es eigentlich gar nicht mehr so gemerkt. Und als seine Freunde abends mit dem Zug nach Hause gefahren sind, wunderten sie sich, dass die Leute aus dem Abteil fluchtartig das Feld geräumt haben. Weil sie diesen Güllegeruch noch an ihren Kleidern hatten. Könnt ihr weiterdenken? An welchen Quellen haben wir wie lange gesessen? Womit haben wir uns aufgetankt als Kinder des Lichts? Welche Ausstrahlung geben wir weiter? Wenn wir zusammenfassend es auf den Punkt bringen wollen, wenn wir wollen, dass unsere Freude am Herrn mehr wird, vielleicht sogar vollkommen, dann müssen wir viel Zeit an der Quelle verbringen. Also in der Gemeinschaft beim Vater, bei seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Er ist unser persönlicher Beistand. Er erinnert uns, er deckt Sünde auf und er macht uns Jesus, unseren Erlöser, groß. Dann haben wir auch einen Blick für das, was Gott in meinem Leben schon alles bewirkt hat. Das, was täglich durch seine Gnade um uns herum und weltweit geschieht. Dann freuen wir uns darüber, dass Gott sein gerechtes Urteil mit dieser Welt noch nicht vollstreckt hat, sondern dass noch Gnadenzeit da ist. Dass die frohe Botschaft heute noch verkündigt wird. Dass Menschen zum Glauben kommen. Dann haben wir einen Blick davon. Oder drehen sich unsere Gespräche nur um das Schreckliche in der Welt, was alles passiert. Es passiert viel, ja, viel zu viel. Aber unsere Aufgabe ist es, zu leuchten. Und so eine Kerze oder so eine kleine Taschenlampe, die ist ja nicht aggressiv. Sie leuchtet einfach still vor sich hin und bewirkt, dass es um die Lichtquelle herum heller wird. Wollen wir das mitnehmen in die Woche? Wir sind berufen, Kinder des Lichts zu sein. Unsere Ausstrahlung, auch das, was wir sagen, soll von der Quelle Zeugnis geben, an der wir getankt haben. Und nicht der letzte Krimi oder die letzte Nachricht aus der Bild-Zeitung, wo es so richtig vor Blut tritt, all das. Mir ist das neu aufgegangen. Aus verschiedenen Quellen habe ich getankt. Ich habe mich nochmal erinnert, dass wir hier 2004 ein Wochenende hatten mit dem Horst Stricker. Ich habe mir die Vorträge nochmal angehört. Ich habe mir die Erklärungen dazu angeschaut auf Bildern. Es hat mich tief berührt, weil dieser Mann, ich habe es ihm einfach abgenommen, der verbringt viel Zeit an der Quelle. Und was der weitergegeben hat, das hat mein Herz berührt. Und ich wünsche, dass euch ähnlich geht, dass ihr auch wieder diesen Durst bekommt, um diese vollkommene Freude zu erfahren. Ich jage ihm nach. Ich habe sie noch nicht. Sporadisch, ja. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Und ich bin gespannt auf die nächste Zeit. Amen.